Die schöne alte Welt von gestern. Alles hat seinen bestimmten Platz. Alles hat seine bewährte Ordnung. Wäre da nicht diese Moderne?
Lass uns aufhören zu schwärmen und zusammen mit Musil zögerlich unsere Eigenschaften aufgeben.
Endlich ist es soweit. Es ist eine der aufwendigsten Folgen, die wir bisher gemacht haben. Wir reden heute über das Jahrhundertwerk schlechthin. Das ist überall so, wenn man da irgendwas mit Sekundärliteratur liest. Wir reden heute über den Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil. Philipp, wie ist das gekommen? Wie hast du das empfunden, als du das Buch gelesen hast? Bevor wir richtig anfangen mit Inhalt und Interpretation, Analyse, noch ein paar einleitende Gedanken zu dir. Wie ist es dir ergangen?
Ja, also ich meine, ich musste einfach ganz ehrlich den ganzen anderen Sekundärliteratur einfach zustimmen. Es ist aber auch lang. Mein Prof meinte mal, wenn man will, dass der Bericht, den man selbst geschrieben hat, dass es nie jemand liest. Ja, das ist ganz einfach, man muss den einfach so lang machen, wie man nur irgend möglich kann, dann liest es auch kein Mensch. Und so fühle ich ein bisschen mit Robert Musil und der Mann ohne Eigenschaften. Der hat es einfach so lang gemacht, dass es auch keiner lesen will. Ja, das ist ein voll gutes Buch, ne? Richtig cool. Wir haben es auch wirklich gelesen, so, aber ich weiß nicht, ob der wollte, dass es jeder liest.
Ich wollte gerade sagen, also so ein Buch, das so lang ist, dass niemand lesen will. Ja, diese Niemanden sind wir anscheinend.
Ja, aber das war eigentlich nicht meine, ist nicht auf meinen Mist gewachsen, dass wir das Buch lesen. Das ist deine Schuld. Also muss man ganz ehrlich sagen, du hast 40 Stunden meiner Lebenszeit ein bisschen, ich sag mal nicht verwendet, aber warst verantwortlich dafür. Lass es mal so ganz neutral gesagt. Wie bist du auf diese geniale Idee gekommen?
Ja, inwieweit Ideen genial sein können, werden wir dann noch in diesem Buch besprechen. Aber ich habe irgendwie mehrere solche Bestenlisten gelesen, wo irgendwie die Bücher, die man mal gelesen haben sollte, die 100 besten Bücher der deutschen Literatur, so Zeug, immer so, check abgehakt, haben wir schon eine Folge dazu gemacht, check abgehakt, haben wir schon eine Folge dazu gemacht. Und dann kam immer irgendwie Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften. Also, ja. Was ist das? Robert Musil, noch nie gehört, muss ich mal anschauen. Wir tun auch Robert Musil nur besprechen wegen diesem Buch eigentlich. Und hab's mir dann irgendwie diese PDF darunter geladen von diesem Buch und dann festgestellt, okay,
das ist so 1000 Seiten.
900 also, Seiten lang, ja. Und der Text ist ultra klein geschrieben. Du hast mal hochgerechnet, oder?
Ja, also
40 Stunden oder so.
Ja, also wenn man das sich so vorlesen lässt von dieser Roboterstimme auf, ich glaube, irgendwie mindestens 100 oder 120 Geschwindigkeit, also schon ordentlich schnell, braucht man so gute 40 Stunden und das ist auch jetzt nicht leicht geschrieben. Also
das ist wirklich. Wenn es so eine App kein Hörbuch gibt, dann haben wir so eine App, wo man sich dann so PDFs vorlesen lassen kann. Text-to-Speech gibt es ja verschiedene Sachen. Und das ist sehr anstrengend, weil die natürlich jetzt noch nicht komplett so wie eine echte Stimme klingt, aber es tut seinen Zweck. Und wenn ich zwischendurch mal nicht, also so wenn ich so in der Bahn war oder sowas, habe ich es auch so gelesen, aber wenn jetzt auf dem Fahrrad war oder sowas, dann, das Buch ist so lang, ich glaube, da muss man auch manchmal einfach durchzukommen.
Also wenn ich das, du hast ja, wie lange haben wir dafür gebraucht? So ungefähr 5 Monate, also echt ein halbes Jahr waren wir dran gesessen, haben das bei jeder Gelegenheit, und wir haben natürlich noch die anderen Bücher, die wir halt sonst noch besprechen, und das nebenbei eigentlich gelesen und haben 5 Monate dafür gebraucht. Ich glaube, wenn ich habe mir das auch im Brocki, also ist so ein Gebrauchtwarenhändler praktisch in Zürich, habe ich mir das in echt gekauft und das ist schon übel dick. Das Buch hat über 1000 Seiten. Ich bin, also so schlecht fand ich es nicht. Ich würde das auch mal die eine oder andere Seite lesen, aber wenn ich das in ernsthaft so durchgelesen habe, ich glaube, ich bräuchte ein ganzes Leben. Also ich bräuchte genauso lange, wie er gebraucht hat, um zu schreiben. Also
ja, das Buch erhitzt die Gemüter, sagen wir es mal so. Und auch nicht nur unsere Gemüter. Einer der ausschlaggebenden Gründe, warum ich dann gesagt habe, okay, das tue ich jetzt mal wirklich mir, das ziehen wir uns jetzt mal rein. So, ich habe dich da dazu gebracht und so, jo Philipp, das ziehen wir jetzt mal durch. Das war dann, dass mein Lieblingshassphilosoph, wie auch immer, wir haben eine sehr, also ich zu ihm, die ist ja eindeutig. eine sehr asymmetrisch, eine sehr wechselvolle Beziehung. Richard hat recht.
Nicht wechselvoll eben, aber egal.
Ja, stimmt, nicht wechselvoll. Der hat zu diesem Buch, glaube ich, promoviert. Also das Buch kann man auch kaufen, irgendwie kostet 10 Euro oder so, habe ich noch, Klammer auf, vielleicht auch nie, nicht gelesen, heißt Die gleitende Logik der Seele, ästhetische Selbstreflexion in Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften.
Ah nee, ja. Ich habe gerade nachgeschaut, auf Amazon kostet 32 Euro.
Ja, der, also, die Doktor. Also wenn der darüber seine Promotion geschrieben hat, dann...
Aber wen meinst du nochmal?
Dann müssen wir das ja besprechen, oder?
Also Richard David Precht hat das Buch geschrieben, oder? Ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt hast.
Ja, also wenn Richard David Precht seine Promotion dazu geschrieben hat, dann müssen wir es ja besprechen, oder?
Ja, schon eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Muss ist, aber wenn du meinst, ich glaube, das ist jetzt nicht der Grund, warum man es lesen sollte. Ich glaube, der Grund ist eher, weil es echt...
Das ist definitiv nicht der Grund, warum man es lesen sollte.
Der Grund ist eher, warum, dass man... Ich glaube... Der Grund ist eher, weil es einfach ein interessantes Buch ist und deswegen sollte man es lesen.
Ja, Musil hat 17 Jahre daran gearbeitet. Es ist trotzdem immer noch ein Fragment. Er hat auch an dem Todestag noch an diesem Werk gearbeitet. Das zeigt ja auch einiges aus. Das hat er also noch kurz vor seinem Tod als so wertvoll empfunden, dass er jetzt da weiterarbeiten muss dran. Es ist trotzdem immer noch unvollendet, ein Fragment. Ich glaube, es ist ein erster Teil, auch in zwei Büchern rausgekommen. Mhm. Der noch während seines Lebenszeiten so veröffentlicht wurde.
Genau. Es sind zwei Teile und der erste Teil ist während seines Lebens rausgekommen und der zweite erst danach.
Ja. Und er hat, also gefühlt ist jedes, dieser Satz kommt von Richard David Precht, ist jeder Satz davon irgendwie zitierungswürdig. Also es ist wirklich bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Man sagt, dass er einzelne Kapitel bis zu 20 Mal überarbeitet haben soll.
Und das ist schon wild.
Einem 900-Seiten-Buch oder noch mehr, je nachdem, wie groß man die Schrift druckt, kann man sich ausrechnen, wie viel Zeit da drauf geht.
Ja, also ich habe das Spiel mal gemacht, dass ich mir mal irgendeinen Satz rausgenommen habe, irgendein random Buch, Seite aus dem Buch genommen habe und dann irgendeinen zufälligen Satz rausgenommen habe und naja, gut. Vielleicht nicht jeder Satz ist zitierungswürdig, aber jeder Satz ist auf jeden Fall sehr durchdacht und hoch intellektuell geschrieben. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, also war das mit dem jeder Satz zitierungswürdig von Philosophen wohl doch eher populistisch. Ja, man muss jetzt manche Sachen ja ein bisschen überspitzen.
Gut, aber wollen wir da mal reinstarten und einfach mal die ersten paar Sätze vorlesen von dem Werk.
Ja, mach gerne mal. Wir beginnen mit der Inhaltszusammenfassung, aber erstmal, wie schreibt Musil denn überhaupt?
Genau, das ist der Beginn. Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum. Es wanderte ostwärts, einem über Russland lagernden Maximum zu und verriet noch nicht die Neigung, diesem nördlich auszuweichen. Die Isothermen und Kodieren taten ihre Schuldigkeit. Die Lufttemperatur stand in einem ordnungsgemäßen Verhältnis zur mittleren Jahrestemperatur, zur Temperatur des kältesten wie des wärmsten Monats und zur aperiodischen monatlichen Temperaturschwankung.
Man erkennt, dass Musil Ingenieur war.
Also von Isotherm habe ich auch ein bisschen was gehört und Temperatur. Also das kommt eigentlich ganz gut hin.
Die Handlung von Der Mann ohne Eigenschaften spielt in der Zeit so kurz vor dem Ersten Weltkrieg, und zwar in Österreich, meiste Zeit in Wien. Wir bekommen die Hauptperson Ulrich vorgestellt, der sich selbst als einen Mann ohne Eigenschaften beschreibt, weil er keine Eigenschaften so selber für sich passend findet. Wir begleiten ihn dann bei vielen analytischen bzw. rationalen Überlegungen. Zum Beispiel findet er die Lebensentwürfe seiner Mitmenschen alle ziemlich inkonsequent. Für sich selber hat er aber auch noch keinen passenden gefunden, weshalb er so ein bisschen planlos vor sich hin in den Tag hinein lebt. Also gewissermaßen hat er den inkonsistentesten Lebensentwurf von allen. Lol.
Na gut, aber das ist jetzt die Zukunft, die das betrifft, so ein Lebensentwurf. Was ist denn eigentlich in der Vergangenheit erfahren? Da erfahren wir auch etwas. drüber. Früher wollte er noch Träume, hat er noch Träume gehabt, ein wichtiger Mann zu werden. Und er ist der größte Mann von allen, natürlich Napoleon, ist auch noch nicht so lange her zu dem Zeitpunkt, gerade mal ungefähr 100 Jahre, noch nicht mal. Und da ist er inspiriert davon zum Militär gegangen. Dort auch ein ganz schön radaues, ziemliches Partyleben da geführt und das ist auch ganz schön ausufern geworden. Frauengeschichten, alles Mögliche ist da passiert. Und deswegen ist er da so ein betrunkener Rabauke, wie es heißt, geworden und hat dann auch diese Militärschule abgebrochen.
Ja, das hat er erkannt, dass er ein betrunkener Rabauke geworden ist. Das war der erste Versuch quasi. Der nächste Versuch, wo er eine große Persönlichkeit werden wollte, also auf der, wie werde ich eine Persönlichkeitsliste quasi, war dann als Ingenieur. Und auch hier wurde er nicht ganz glücklich, weil seiner Meinung nach Ingenieure zwar große Persönlichkeiten sind, aber immer nur in dieser Technikwelt. Und ihm hat nicht gepasst, dass man als Ingenieur nicht an so einem großen, allgemeinen, umfassenden Lebensentwurf arbeitet, beziehungsweise diesen dann auch nicht hat. Und deswegen hat er sich dann entschlossen, als letzten Versuch quasi, oder als alle guten Dinge sind drei, ich versuche es nochmal, eine große Persönlichkeit zu werden, Mathematiker zu werden. Und hier hat er es auch relativ weit gebracht. Er galt lange als Hoffnungsträger, ein großer Mathematiker zu werden, bis er dann eines Tages in der Zeitung gelesen hat, dass ein Rennpferd als genial bezeichnet wurde. Und da hat er dann erkannt, dass die Einsicht gehabt, dass seine Träume als Genie glücklich zu werden, dass wenn er ein Genie ist, dass er dann die Zufriedenheit, die Erleuchtung findet, wie auch immer, dass die dadurch irgendwie ziemlich lächerlich geworden sind, weil wenn selbst ein Pferd, wenn es in der Zeitung steht, dass ein Pferd ein Genie sein kann, warum sollte man dann anstreben, ein Genie zu sein?
Ja. Und der ist ein bisschen enttäuscht so und deswegen mietet er sich ein kleines Schlösschen am Rand von Wien und will jetzt ein bisschen so einen Leben lang Urlaub vom Leben nehmen. Ein Jahr lang Urlaub vom Leben nehmen, so. Hier wird er zum Beispiel dann von seinem alten Freund Walter besucht und der hat auch eine Frau, die heißt Clarisse. Clarisse wollte schon immer bei etwas Großem mitwirken, auch ein bisschen so ein kleiner, gleicher Traum wie Ulrich. Und deswegen hat sie dann auch Walter geheiratet, weil sie Hoffnungen hatte, oder es gab Hoffnungen, dass Walter ein großes musikalisches Genie wird und deswegen hat sie daran auch geglaubt und dachte so, dann kann ich ja die Frau davon werden, sehr gut. So in die Richtung hat sich das gedacht. Und Walter ist jetzt aber kein großes musikalisches Genie geworden. Er ist ein unbedeutender Beamter im Kulturamt geworden. Genial. Mittlerweile spielt er auch gerne stundenlang Wagner. Toll. Obwohl er überladene Musik früher abgelehnt hat. Das ist auch interessant. So ein Lebenswandel. Das
sind wahrscheinlich die inkonsequenten Lebensentwürfe, die der Ulrich vorher ablehnt.
Genau, also die Clarisse ist ziemlich enttäuscht und schiebt das, diesen Grund, dass er halt nichts geworden ist und sie also eigentlich eben wollte, die Frau von einem berühmten Mann zu werden. Das ist ihre Erklärung, warum bei ihnen nichts mehr läuft. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass sie eigentlich kein Kind von ihm will und damit so ein bürgerliches Leben, also wenn ein Kind kommen würde, dann würde ein bürgerliches Leben daraus werden. Das hat sie ja absolut keinen Bock darauf. Ja, da kann man sich natürlich die Frage stellen, dass es irgendwie sehr wenige Bücher gibt in der Literatur, wo die Hauptpersonen Eltern sind. Gibt es jetzt nicht so viele.
Also mir fällt eigentlich kein richtiges Buch ein, wo man irgendwie so bei Eltern was liest, oder?
Homo Faber fällt mir jetzt irgendwie ein. Da geht es auch ein bisschen um Eltern und ja, Kinder.
Ja, okay, gut. Stimmt, du hast recht.
Also es gibt immer viele Kinder, aber es gibt jetzt nicht so was, so ein Erziehungsroman, das gibt es nicht so. Der Brief an seinen Vater.
Stimmt, von Kafka. Den haben wir auch schon besprochen. Aber das ist ja auch irgendwie nicht so richtig so Literatur irgendwie, wo einfach eine Hauptperson ein einfach so, ja, ich habe eine Familie und keine Ahnung, mach jetzt mal
Ja, Scheiß. Weil anscheinend ist es ja irgendwie langweilig für die Leute. Obwohl das, ich stelle mir irgendwie, das ist nicht so mega langweilig.
Vielleicht sollten wir mal Thomas Mann Buddenbrooks lesen. Ich glaube, da geht es um eine Familie, kommt mir gerade.
Ja, um den Zerfall einer Familie sogar.
Ja, stimmt. Weiter im Text bei Musil. Wir lernen nun den Zimmermann Moosbrugger kennen, der, weil er sich gleichzeitig angezogen als auch abgestoßen von einer, gefühlt hat, eine von einer Prostituierten, diese dann brutal ermordet hat. Und Mussburger wird nun auch wegen seiner früheren Gewaltverbrechen, also der war jetzt nicht komplett unschuldig, zum Tode verurteilt. Ulrich war bei diesem Prozess zugegen und er ist der Meinung, dass Mussburger unzurechnungsfähig sei, dass der, weiß nicht, also wenn man ja nicht mehr ganz bei Dingen ist, kann man nicht zum Tode verurteilt werden. Ich glaube, das auch in Ländern heute noch, so zum Beispiel in den USA, wo die noch die Todesstrafe haben, dass wenn man zum Beispiel eine geistige Behinderung hat, dass man dann halt nicht zu Tode verurteilt werden darf. Und Ulrich plädiert dazu, dass Mussburger in die Psychiatrie kommen soll stattdessen und ihm nicht zum Tode verurteilt werden soll. Und er beschließt sich eventuell, er hat so die vage Überlegung, vielleicht könnte ich mich ja dafür einsetzen. Aber so ganz festlegen will er sich natürlich nicht, weil kann man sich natürlich nicht, wenn man ein Mann ohne Eigenschaften ist. Er erzählt Clarisse davon, also der Frau von seinem alten Schulfreund Walter. Und als die das hört, wittert sie so ein großes Ziel für sich. Okay, vielleicht könnte ich da doch noch eine große Persönlichkeit werden. Und sie setzt alles daran, dieses konkrete Ziel, den da vor dem Tod zu retten, umzusetzen und erhofft sich dann daraus, Zufriedenheit und inneren Frieden zu finden.
Durch einen Brief lernen wir nun Ulrichs Vater kennen. Er war zunächst ein einfacher Hauslehrer, hat sich dann aber beim Adel eingeschmeichelt und jetzt ist er ein Rechtsprofessor geworden. Er ist auch Mitglied in angesehenen Akademien geworden und schließlich sogar in den erblichen Adelstand erhoben worden. Ein bisschen so wie Musi selbst, aber gut, das ist ein anderes Thema. Also ein Musterbeispiel, wie man es durch Anpassung zu etwas bringen kann, der Vater nun. Im Brief ermahnt sein Vater, also Ulrich, dann, seinen Ruf mehr zu pflegen, da soll er ein bisschen auf sich aufpassen, dass er da auch was Ordentliches schafft. Und er soll dann bei dieser sogenannten Parallelaktion mitmachen und da sich dann einbringen, dadurch wird dann sein Ruf erhöht, weil, naja, okay.
Das sind viele einflussreiche Leute.
Ja, gute Idee. Was ist diese Parallelaktion? Also diese ist im Haus des bürgerlichen Sektionschefs Tutzi, dessen Frau R. Melinda, eine entfernte Cousine von Ulrich, ist und diese macht da mit. Und Ulrich soll da eben auch seinen Teil dazu beitragen. Das ist eine inoffizielle Truppe da und diese Parallelaktion ist eine Gruppe von österreichischen Patrioten, die das Thronjubiläum des österreichischen Kaisers zu einer großen Feier machen will. Und das ist der einzige Grund ist, weil sie eben den deutschen Kaiser, der auch ein Thronjubiläum hat, übertreffen wollen. Also das ist der einzige Grund davon.
Ja. Toll. Ein bisschen schwanzvergleichmäßig. Bei der Parallelaktion, die wird auch gut und gerne mal die große vaterländische Aktion genannt, lernen wir dann den eigentlichen Strippenzieher hinter der Aktion kennen, den einflussreichen und sehr patriotischen Graf Leinsdorf kennen, der aber selber gar kein politisches Amt hat. Also der ist einfach nur adelig und sehr einflussreich. Und er hat so ein bisschen die Vision, die Count-K-Monarchie, also die österreichische Kaiserreich, das er Kakanien nennt, von einem Vielvölkerstaat durch das Großbürgertum zu einer Einheit zu bringen und damit ein großes kakasisches Volk zu schaffen. Dafür sieht er diese Parallelaktion zu diesem Thronjubiläum, das sieht er nur so als Mittel zum Zweck, um die Leute zusammenzubringen, die dann an dieser Vision arbeiten können und dann noch viel größere Sachen eben schaffen können, wenn erstmal hier Kakasien geeint ist. Ulrich wird dann als Generalsekretär der Parallelaktion benannt. Ulrich ist aber eher damit beschäftigt, seine schöne Cousine, also die Emmelinda, kennenzulernen. Diese gibt er dann aber auch den Spitznamen Diotima, wie die Lehrerin der Liebe. Und Diotima ist es auch, sie wird dann immer Diotima genannt, die eigentlich in ihrem Salon dann die ganzen einflussreichen Leute empfängt. Das ist nämlich nicht der Tutsi selber, sondern sie macht das dann, zieht quasi dann ein bisschen die Hosen an, sie lässt dann immer die Leute rein und pflegt die Kontakte. Und weil eben in ihrem Salon schon immer so viele wichtige Leute verkehrt haben, wird das dann zum Treffpunkt, zum Headquarter, wie auch immer, der Parallelaktion, dort wird sich immer getroffen. Die Parallelaktion selber ist aber zunächst mal nicht so erfolgreich, also die widerspricht sich ständig selber und sie kommen absolut nicht voran. Es geht, sie drehen sich immer im Kreis. Es sieht erstmal nicht so nach aus, als ob relativ bald da was zustande kommt.
Na gut, das ist jetzt das eine. Das andere ist, dass auch noch ein neuer Charakter hinzustößt. Das ist der preußisch-jüdische industrielle und intellektuelle Dr. Paul von Arnheim. Und der hat die Aufgabe, der will, dass Seele und Wirtschaft zusammenarbeiten und er will sie vereinen. Und er fängt dann so eine platonische Liebe mit Diotima an. Und dadurch gewinnt er dann Einfluss in der Parallelaktion und natürlich verkompliziert sich dann alles dadurch natürlich auch ein bisschen. Tutsi vermutet, dass er so ein Spion ist für den russischen Zaren und der Arnheim soll da nur Pazifismus in Österreich verbreiten. Das geht ja gar nicht, das ist ein militaristisches Land und warum ist hier Friede gut? Nein, auf gar keinen Fall.
Schon sehr
Ähm,
witzig.
tatsächlich, tatsächlich will Arnheim aber nur an galizische Ölquellen kommen. Galizien ist, glaube ich, eine Provinz von Österreich-Ungarn zu dem Zeitpunkt. Und ja, und als
Zum
das auch
Spanien, oder?
passiert,
Jetzt kommt
Galizien.
Spanisch. Ja.
Ach so, ich weiß es nicht. Nee, es gibt zwei an. Es gibt's.
Egal, machen wir mal weiter.
Ich glaube, es gibt noch eins im Osten, Galizien.
Okay.
Aber da bin ich jetzt. Oh. Es gibt auf
In
jeden Fall auch
Polen.
eins in Spanien.
In Polen, oder?
Ja, es gibt auch eins in Spanien, hast du recht.
Okay. Beide irgendwie.
Ja.
Wahrscheinlich ist das in irgendwie so Polen, Ukraine oder irgendwie so da gemeint.
So, genau. Tatsächlich will Arnheim aber an die galizischen Ölquellen kommen und interessiert sich, als dies in die Wege geleitet ist, nicht mehr für Diotima. Diese interessiert sich sowieso nur noch für sexualwissenschaftliche Themen und will aus ihrem Mann einen besseren Liebhaber machen. Die Parallelaktion bekommt immer noch nichts zustande und als ein Gutbürger, das. Und als ein gebürtiger Pole Chef des Komitees wird, gibt es sogar eine Demonstration dagegen, weil die halt nichts hinkriegt. Also eine Depression kriegt mehr hin als die Parallelaktion selbst. Was? Hä?
Sehr gut. Ja, das wäre natürlich jetzt eine gute Gelegenheit, als Generalsekretär da viel beschäftigt zu sein, wenn es da Stress gibt und
Das ist
dem
ja Ulrich.
irgendwie. Ja, genau.
Genau.
Ulrich ist ja der Generalsekretär. Der bekommt aber kurz nachdem diese Demonstration stattfindet, die Nachricht, dass sein Vater gestorben ist. Und in Vorbereitung zu dieser Beerdigung trifft er dann auf seine jüngere Schwester Agathe, die er eigentlich kaum kennt. Also die Mutter von den beiden ist ziemlich früh gestorben und dann wurde er außer Haus erzogen, vielleicht in einem Internat oder sowas. Törleß? Fragezeichen.
Vielleicht.
Irgendwie ist doch alles immer dasselbe. Nein. Auf jeden Fall würde er die da halt dann so das erste Mal so richtig kennenlernen. Wahrscheinlich haben die sich als Kind schon ein paar Mal gesehen, aber später dann nicht mehr. Also sogar bei der Hochzeit, wo Agathe das erste Mal geheiratet hat, lag er von einem Duell verletzt. Wahrscheinlich war das während seiner Militärzeit. Da hat er ja ziemlich um die Stränge geschlagen und auch viele Duelle gemacht im Krankenhaus. Ich auch sehr witzig für den Fakt so, ja, nee, ich kann nicht zur Hochzeit kommen. Ich habe mich beim Duell verletzt. Was? Auf jeden Fall ist ihr Mann, der ich gerade gewähnt habe, den sie in ihrer ersten Hochzeit geheiratet hat, noch während der Hochzeitsreise an Typhus erkrankt. Und dann war sie erstmal ohne Mann, das fand ihr Vater nicht so gut. Der hat darauf gepocht, dass sie dann den Mittelschullehrer Gottlieb Hagauer heiratet, nochmal heiratet. Der Hagauer hat ziemlich viele erziehungswissenschaftliche Bücher geschrieben, ist also eigentlich ein, ja, ziemlich guter, hoch angesehener Mann. Also ich glaube, der wird auch als ziemlich treu und so dargestellt. Agathe findet ihn aber ultra langweilig und als sie da bei der Beerdigung sind, will sie auch eigentlich nicht mehr zurück zu dem. Als Ulrich und Agathe sich da das erste Mal richtig sehen, aufeinandertreffen, stellt sich raus, dass die beide schon immer vermisste Seelenverwandte sind. Sie reden super viel miteinander, da auch sehr viel über Mystik. Und Ulrich verspricht Agathe, dass sie bald ins Paradies, ins tausendjährige Reich gehen werden und dort leben werden. Nach der Beerdigung, als sie rum ist, regeln sie mit Hagauer, dass Agathe bis die beiden sich scheiden lassen. Die will sich dann plötzlich von ihm scheiden lassen. Bei Ulrich leben wird und Hagor alleine zurück zu denen reist. Agathe will dann auch sogar das Testament fälschen lassen, damit Ulrich alles erbt vom verstorbenen Vater und Hagor gar nichts bekommt. Der hätte ja als Ehemann auch ein Anrecht aufs Erbe dann.
Was du auch meintest, mit man kann sich hier Gedanken abschauen. Ich fand ganz interessant, dass am Ende des Buches, das ist ein Fragment und hier sieht man wirklich, wie er das geschrieben hat. Das ist so ein bisschen eine Dekonstruktion des Schreibprozesses. Also irgendwann hört so der durchgehende Text auf, dann hat er nur noch so Absätze geschrieben, dann geht es irgendwie weiter und dann hat er nur noch ein paar Sätze geschrieben, dann geht es und so weiter und dann hat er nur noch ein paar Notizen praktisch geschrieben und hat dann, also fand ich ganz wild, wie das dann weiterging. Also das fand ich sehr, sehr interessant. Und dadurch habe ich dann auch ein bisschen besser verstanden, wie das alles zustande gekommen ist, wie man so krass konstruieren kann, ein Buch. Weil manche Autoren, die schreiben einfach nur ein Buch und dann hat sich die Sache, aber der hat wirklich sich sehr viel nachgedacht. So fast schon wie ein
Gedicht. So. Da habe ich zum Beispiel mal ein Interview mit Michael Ende gehört. Der hat gemeint, dass er, wenn er ein Buch anfängt, absolut keine Ahnung hat, wo die Reise hingeht. Dass, wenn er das schreibt, dass er noch nicht weiß, wie es endet und dass er quasi auf dem, während wir jetzt eine Zeile lesen, er hat die geschrieben und wusste genauso viel wie wir. Also er hat auch noch keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Das ist quasi dann die konträre Arbeitsweise dazu, wo er sich schon alles im Vorhinein geplant hat und überlegt hat.
Bisschen kontraintuitiv, wenn er Ende heißt und nicht weiß, wie das Ende ausgeht, aber das ist ein anderes Thema.
Oh Gott.
Wollen wir vielleicht ein bisschen zu den Themen kommen, die hier besprochen werden. Also wir haben hier ganz viele Personen, die vorgestellt werden und die verkörpern jeweils ein bisschen was Eigenes. Natürlich Ulrich, dazu kommen wir dann später nochmal ein bisschen ausführlicher, was er, ich meine, das ist ja sein Buch sozusagen, seine Gedanken werden die ganze Zeit geteilt, seine Reise wird beschrieben, was er jetzt ist, dazu kommen wir später noch ein bisschen im Detail. Aber ein bisschen überblicksmäßig, Ulrich, der geht zur Parallelaktion, weil der Vater ihm das sagt und der sowas für seinen guten Ruf tun und der denkt irgendwie nicht zweimal nach und macht das sofort. Also da merkt man auch hier ein bisschen so, dass der Vater ja eine sehr große Respektperson ist und dass er sehr viel Macht über seine Kinder hat. Dazu kommen wir dann auch bei Agathe. Sie heiratet ja auch nur den ersten und den zweiten Mann, weil der Vater das will. Sie ist ja nicht so ganz verliebt in die beiden. Naja, gut, ne? Wenn man jetzt Agathes Unterhaltung mit Ulrich und den anderen Leuten anschaut, das ist ja immer so, dass die Kapitel aufgeteilt, also es sind sehr, sehr viele Kapitel aufgeteilt sind. Es sind, glaube ich, über 130 oder 150 Kapitel, also sehr, sehr viele Kapitel. Und
die Kapitel heißen auch immer so, wie was da drin passiert. Also nicht immer so. Also ich hätte jetzt nicht einfach die Titel nehmen können, hätte die Inhaltszusammenfassung gehabt. Aber es ist schon sehr genau
geschrieben
teilweise, was da abgeht.
Wäre die Inhaltszusammenfassung schon lang genug gewesen, wenn du nur die Titel genommen hättest. Aber bei Agathe geht es viel zwischen so Beziehungen zu halt Ulrich, das ist ja auch so, wie gesagt, ein inzestuöses Verhältnis. Und da geht es dann eher viel um die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und die verbringt dann sehr viel Zeit miteinander nach dem Tod. Und da ist es, ja, ich sag mal, dieses Geschwisterliebe-Verhältnis ein bisschen.
Also nach dem Tod vom Vater, ne? Von denen weiß es keine Stimme.
Stimmt, die leben noch. Genau, da, dieses Geschwisterverhältnis wird da auch ein bisschen dargestellt. Und wir haben hier Ulrich, der...
Stell dir vor, wir sterben jetzt und kommen in den Himmel und dann hat Musil einfach noch weitergeschrieben, seine Bücher. Dann gibt es dann so der Mann ohne Eigenschaften 2, 3, 4, 5 und wir sind so, oh nee, scheiße.
Würdest du sie dann noch lesen?
Ich hoffe, die Roboterstimme im Himmel ist ein bisschen angenehmer. Dass das so ein Engel vorliest oder so.
Genau, der hat natürlich auch irgendwie eine größere Familie, der Ulrich. Der hat auch eine Cousine, die Diotima, oder wie hieß sie nochmal? Esmeralda? Keine Ahnung. Die wird irgendwie nur die Diotima genannt die ganze Zeit. Das ist auch irgendwie ein interessanter Name. Auch ein
ja, schöner das ist, Name. Das ist ja, der hat Ulrich eher gegeben, nach der Lehrerin der Liebe. Ich weiß also das habe ich aus einer Sekundärliteraturquelle. Ich weiß jetzt nicht, welche Lehrerin der Liebe, das klingt, könnte gut griechisch sein, wie auch immer, aber der ist ja auch sehr angetan von ihr zuerst. Obwohl es,
also glaubt, es würde gefallen. Liebe ist eine Figur im Platons Dialog Symposium, in dem die Gesprächsteilnehmer die Natur des Eros erörtern. Sie wird dort als eine weise Frau aus Mantinea in Arkadien vorgestellt.
Das Symposium habe ich in im Turles zitiert.
Kommt alles wieder Kreis. Und genau, also die Diotima, die ist die Frau von Tutsi. Sie ist ziemlich eine starke Frau, eine unabhängige Frau. Sie will ja ihren Mann umerziehen, damit er ein besser Liebhaber ist. Ich glaube, das würde man eher andersrum denken damals. Also das war ja schon eine progressive Person eigentlich. Aber da haben wir natürlich, und fängt dann auch irgendwie so eine halbe Affäre an.
Aber das passt übel gut, weil Diotima ist bei Platon auch so eine Person, die so vorgeschoben wird. Also Platon lässt ja da Sokrates reden und es ist da so, dass Sokrates irgendwie was mit Liebe erklären will und er traut sich aber den Satz irgendwie nicht selber zu sagen. Also Platon kann diesen Satz nicht Sokrates selber in den Mund legen, sondern das ist ja, glaube ich, das einzige Mal auch, dass überhaupt eine Frau irgendwie bei Platon vorkommt oder so. Oder eins der wenigen Male. Er legt dann einfach also Sokrates zitiert dann einfach Diotima mit irgendeinem Satz über Liebe und schiebt dann quasi so eine Frau vor, damit er als Mann das nicht sagen muss. Irgendwie so ist es. Das passt hier irgendwie gut, weil sie ist ja auch so eine Person, die ja so sehr selbstbewusst die Hosen da ein bisschen anhat und die ganzen Leute da bewirtet und einlädt und so, während ihr Mann eigentlich da eher, ja,
zweitrangig ist. Tja, da sieht man also mal wieder
quasi auch so vorgeschoben.
Ja, da sieht man mal wieder auch so ein großes Werk wie Der Mann und der Eigenschaften, ruft sich nur auf noch größere Werke wie Der Staat von Plato oder halt jetzt irgendein anderes Werk von Plato.
Wie war das? Alle anderen Werke nach Platon sind nur Fußnoten zu Platon oder so?
Ich glaube, wir kommen dieser Theorie immer näher. Na gut. Jetzt kommt natürlich wieder was mit Platon, nämlich die platonische Liebe.
Wir sind wieder bei Platon.
Wir sind wieder bei Plato. Ich glaube, wir können eigentlich aufhören, nur noch Plato machen und dann nur noch Fußnoten dazu. Ist ja auch ein guter Podcast-Name, oder? Fußnoten zu Platon.
Stimmt, ja. Das ist besser als unser Name, was man jetzt gedacht hätte. Ja, gut, waren wir noch 19 oder so.
Schon lange, ja. Auf jeden Fall verliebt sie sich ein bisschen in Leinsdorf und das ist ja auch ein bisschen absurdum, oder? Also geführt hier. Sie ist eine eigenständige Frau, wird vorgeschoben, damit sie halt das ganze Zeug machen kann, ist selbstständig und so weiter, aber wird dann von Leinsdorf ein bisschen ausgenutzt und lässt sie dann irgendwie wie eine heiße Kartoffel fallen. Naja, passiert halt. Der Tutsi, der ist ein bisschen zur Seite gestellt, ein bisschen am Rand so eine Figur, aber immer noch schon sehr wichtig. Der ist ja der Mann von Diotima, der hat sehr viel Einfluss, der hat was geschafft in seinem Leben, der ist aus dem Bürgertum. Und eigentlich ist ja der Leinsdorf, der ist ja aus dem Adel, der Graf Leinsdorf, der ist ja dafür die Parallelaktion verantwortlich, aber naja, wir kennen jetzt nicht so viele, tut sich da um einiges mehr Leute und deswegen wird bei ihm die Parallelaktion ausgeführt. Da sieht man mal so ein bisschen dass er für so eine neue Ordnung steht. Also der Adel wird weniger wichtig und die Unternehmer werden immer mächtiger und das Bürgertum gewinnt an Bedeutung. Ja. Also er steht sozusagen fürs Elitäre und fürs Großbürgertum.
Ja, dann haben wir noch Graf Leinsdorf selber eben. Er ist ja adelig, er ist sehr einflussreich, aber er hat selber eigentlich gar keinen Posten. Also hier, Tutsi ist ja irgendwie im Außenministerium oder sowas. Graf Leinsdorf, ja.
Er hat keinen Minister oder so.
Er hat Vitamin B.
Er ist einfach adelig. Der hat nicht Vitamin B, sondern der hat halt irgendwie Vitamin V, nämlich er ist verwandt mit den ganzen Leuten.
Wahrscheinlich. Er ist super patriotisch gegenüber dieser Count Carmonarchie eben. Und er ist ja eben der Ausschlaggeber für die Parallelaktion. Er steht ein bisschen für den Adel, er steht für den Patriotismus, er steht ein bisschen für die alte Welt. Er ist super eitel, das ist so eine Eigenschaft von ihm. Er muss immer mit dem Titel angesprochen werden. Alle achten auch immer extrem drauf, ihn korrekt anzusprechen und so. Es gibt diese eine Szene, wo er seine Uniform anhat und dann irgendwie in die Gegend kommt oder so irgendwie unters Volk kommt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und er hat auf jeden Fall Angst, dass das Volk dort seine Uniform irgendwie andern könnte oder bespucken könnte oder irgendwie ja, was machen könnte, was ihm seinen Respekt abverleihen würde. Und er hat keine Ahnung, wie er damit umgehen soll. Und deswegen geht er da auch einfach nicht hin. Also er geht dann da einfach nicht quasi unters Volk, weil er Angst hat, dass die sich ihm gegenüber nicht respektvoll verhalten könnten und er dann, ja, nicht damit weiß, wie umgehen soll. Also quasi eine eigene Schwäche und deswegen macht das nicht. Ist auch ein bisschen ad absurdum. Er ist ja Adliger, er kann Befehle geben, er macht es aber nicht, sondern er plant diese Situation, diese Parallelaktion irgendwie, also er delegiert schon, aber irgendwie ist er ja trotzdem selber noch involviert, statt dass er sagt, hey, macht mal.
Ja.
Ah gut, er ist ja auch investiert mit diesem Gedanken, dass er das Volk vereinen will.
Ja, aber schafft es halt irgendwie nicht. Also es passt auch irgendwie gut zur österreichischen Monarchie damals, kommt mir so, weil die wollen ja sehr viel machen, die wollen ja ihr Land gut regieren und so weiter, aber sie schaffen es ja einfach nicht, es alles unter einen Hut zu bringen. Also irgendwie symbolisiert er auch hier den gescheiterten Versuch, aus einem Vielvölkerstaat, dass ein Vielvölkerstaat existieren und funktionieren kann. Also das hat jetzt im der Kaunkar-Monarchie nur so semi-bedingt geklappt. Und ich finde, das repräsentiert er eigentlich auch ganz gut. Nun haben wir hier den Arnheim, der Doktor, Preuße. Was weiß ich, Professor. Der ist ein Preuße, sehr sympathisch natürlich. Und
was?
Er hat, das war Ironie. Nichts gegen Preußen. Aber schon was. Egal, hat eigentlich nichts mit Parallelaktion zu tun, weil er eben Deutscher ist. Die Österreicher würden Piefke dazu sagen, kenne ich irgendwoher aus ausländischen Quellen. Er kommt von außen und tut so Gebille, bla bla, und er ist auch noch Jude, kommt noch dazu. Er ist immer mit diesem Wirtschaftsgerede dabei, also der will ja diese Ölfelder da haben und denkt da super viel drüber nach und sagt so, okay, wenn wir das machen, dann passiert das und können wir das so machen und schemt, also macht er die ganze Zeit rum und will es haben. Er steht ein bisschen so für die Motive des Kapitalismus, das kommt ja auch auf, also passt ja auch irgendwie das irgendwie so plötzlich auftritt. Das ist ja um die Jahrhundertwende das ganz große Thema, dass das was Neues ist und sich die Menschen dort erfinden müssen in einer neuen Gesellschaft. Genau. Und was wir hier natürlich auch noch haben, ist, er ist Jude und da kommen natürlich einige Vorurteile auch noch auf. Also er hat ja diese eine Beziehung mit Diotima und lässt diese sofort fallen, sobald er die Ölfelder auch hat. So könnte man irgendwie ihm unterstellen, dass er nur nach dem Geld hinterher war, wie halt ein typischer Jude damals gesehen wurde. Er unterwandert auch die Parallelaktion, er schleicht sich
so. Also das Posten. Klischee, ne? Wie das Klischee.
Ja, ja. Die wurden so damals gesehen. Das ist natürlich ein antisemitisches Gedenke. Genauso wie, dass die Juden irgendwelche hohen Posten durch Infiltrierung errangen und dann irgendwie der Pazifismus da unter die Leute bringen wollen. Das erinnert mich ein bisschen so auch an die Durchstoßlegende, dass es so halt irgendwie eine Verschwörungstheorie kommt es ja schon fast gleich. Und jetzt ist die Frage, ist es jetzt eine echte antisemitische Darstellung oder ist es einfach eine Kritisierung dieser antisemitischen Darstellung? Also Robert Musil ist auf der einen Seite einfach auch Kind seiner Zeit. Also ich würde ihm auf jeden Fall zutrauen, dass er einfach nicht den Weitblick hatte und diese antisemitische Darstellung absichtlich und auch mit der Intention, dass es antisemitisch ist, hineingebracht hat. Oder dass er eben schon den Weitblick hatte und eben das auf den Korn nehmen wollte. Das kann natürlich beides sein. Aber na gut.
Es kann auch sehr gut sein, dass in einem von diesen 1000 essayartigen Unterhaltungen oder sowas ganz klar rauskommt, okay, das ist ganz klar ironisch, ja, antisemitisch gemeint. Kann ich, also das Buch ist so lang, ich kann mich jetzt nicht mal an jeden einzelnen Essay erinnern.
Ja.
Hat natürlich das Problem, dass es, wie man das auch immer noch das Klischee bedient. Also es ist ja immer noch, also wie gesagt, man kann es ja auch dann auch auflösen, dadurch, dass man es bedient, aber es ist ja trotzdem noch da und vielleicht sollte man es nicht machen. Arnheim ist ja auch eine Arnheim. Person, die quasi dazukommt zu dieser Parallelaktion. Da gibt es nicht nur den Arnheim, es gibt zum Beispiel auch noch den, ich glaube, Feuerbach hieß er. Also es gibt da mehrere so Leute, die so reinkommen. Der Feuerbach ist, glaube ich, zum Beispiel so ein super intellektueller, junger Dichter, sowas in der Art. Vielleicht steht er irgendwie so.
Feuerbach ist doch, den kenne ich auch aus dem Rallye-Unterricht mit
Gottes Beweisen. Ja, genau, das war auch ein Philosoph, der da Theologiekritik irgendwie.
Ich weiß nicht mehr ganz genau, was er machte.
Der hieß, das habe ich im Buch die ganze Zeit schon gefragt, heißt der einfach genauso? Irgendwie so, also wie gesagt, ich meine, dass er Feuerbach hieß, wie der Philosoph, und dass er auch so ähnliche Thesen vertreten hat und so. Die waren irgendwie so unbedeutend, dass, oder der Feuerbach zum Beispiel war jetzt so unbedeutend, dass man den nicht reingebracht hat. Der hat auch für was gestanden, also, und da gibt es so mehrere Personen, die dann so kurz auftauchen, die aber eigentlich für die große Dings nicht so richtig eine Rolle spielen, wo man sich so denkt, so würden die vielleicht später noch aufgegriffen werden, oder war das einfach nur so ein Nebencharakter? Ja.
Also ich habe gerade nachgeschaut, Ludwig Feuerbach, der Philosoph und Anthropologe, der ist 1804 geboren und 1872 gestorben. Also der kann jetzt nicht wirklich, der ist vor Robert Musil gestorben. Also das kann nicht ehrbar sein.
Dass der so hieß. Oder so.
Ja, genau.
vielleicht habe ich mich jetzt einfach vom Namen auch richtig krass vertan, aber ich dachte mir so, heißt du nicht dieser Philosoph?
Ja, heißt er. Gut, weiter geht's mit Clarissa. Das ist ja die Frau von Walter, und die wollte ja bei was ganz Großem dabei sein. So wie es halt jeder kleine Kind als Traum hat. Und wie kann man das als Frau erreichen damals? Naja, sie muss einen starken Mann heiraten. Gut, sehr, sehr modern natürlich, aber gut. Ist ja so. Der Walter wollte ja hier ein großer Künstler werden. Er ist jetzt super enttäuscht davon. Und deswegen passiert ja jetzt auch nichts mehr. Und sie hat jetzt diese Angst vom bürgerlichen Leben. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist bei Musil auch schon nicht der Fall. Der war erst beim Militär, dann war er Ingenieur, das hat ihm auch nicht gefallen, dann wurde er Philosoph. Ich meine, er hat halt auch kein Geld verdient damit. Also das ist halt, er hat sich irgendwie sehr von diesem Bürgerlichen gesträubt, und genauso macht es ja auch irgendwie Clarisse. Sie hängt noch sehr an ihren Träumen, so wie Ulrich auch, nur dass er irgendwie von vornherein einsieht, dass er die Träume nicht erreichen will und kann und soll. Ach, bisschen komisch. Naja, und deswegen will sie ja noch Moosburg retten, und dann kann sie auch fragen, na gut, der hat jetzt einen Verrückten nicht wirklich helfen können. Hat sie jetzt was Großes geschafft? Sie auf jeden Fall. Da kann man sich auch fragen, für wen ist es wichtig, was ist was Großes? Wer definiert, was etwas Großes ist? Ja gut, das ist ein anderes Thema wieder. Jetzt kommen wir zu Moosburger, endlich. Ich glaube, das ist irgendwie die einzige interessante oder gute Person in dem Buch. Nicht gut in Form von halt, dass er ein guter Mensch ist, sondern dass alle sind komplett verrückt, aber werden als normal dargestellt und überhaupt nicht kritisch beleuchtet. Und er ist wirklich verrückt, und er wird auch so dargestellt. Und ich finde, das ist irgendwie mal eine erfrischende Perspektive, weil alles ist so crazy, und hier wird man die Crazyhaft auch halt ernst genommen und nicht als normal dargestellt. Er fühlt sich halt zu dieser einen Prostituierten hingezogen. Ich glaube, erst folgt er die doch, und dann spricht die Prostituierte ihn an, oder? Und dann sticht er die irgendwie tausendmal ab. Also er fühlt sich auf der einen Seite abgestoßen von ihr und einmal hingezogen. Das verkörpert vielleicht ein bisschen die Moderne, könnte man sich vorstellen. Also dieser Widerspruch innerhalb einer Person, dieser Zwiespalt zwischen Anziehung und Abstoßung, ein bisschen so wie Turner, so, oh, irgendwie ist komisch, was die machen, aber irgendwie ist auch geil. Naja, es ist so der... Naja, oder? Also es ist auch beim Turles so, der will es gleichzeitig nicht. Da ist so die klassischen Ideale, die man noch haben will. Man will sie erreichen. Also ich weiß, diese klassischen Ideale sind eine bürgerliche Familie. Nee, das nicht unbedingt. Aber dann haben wir die moderne Welt, die einfach einen Stein nach dem anderen in den Weg legt. Und das passt aber nicht zusammen. Und dieser Zwiespalt, diese Dissonanz in diesem Körper, die will man einfach, das ist das Problem der Moderne, und das will dieses Buch im Großen und Ganzen aussagen. Ja, interessant.
Also wir stellen fest, wir haben eine Abbildung der Gesellschaft.
Ja.
Es wird die alte, also vergangene Welt dargestellt. Die Welt von gestern. Ich habe das ja über 5 Monate hinweg gelesen, natürlich nicht nur das, haben wir ja schon gesagt. Und ich habe parallel dazu auch noch die Hälfte von Die Welt von gestern gelesen. Und beides österreichische Autoren, also Stefan Zweig, Die Welt von gestern, und hier Robert Musil. Ja. Also es war super unterschiedlich, aber gleichzeitig irgendwie war es auch super
Das
gleich.
Gleiche, ja. Also ich habe mich, ich habe, ich glaube, ich habe nie hingeschrieben, die Welt von gestern, aber es ist halt eine alte Welt, die dargestellt wird. Und ich glaube, das wollte Musil auch. Er wollte die damalige Welt darstellen und wie sie war oder und was der Fehler ist. Ich meine, Kakanien ist ja offensichtlich, also Kakanien, Kaka ist scheiße, also er wollte die K und K-Monarchie, K und K, darstellen, dass das scheiße ist. Ich dachte auch erst, und das ist mir nie aus dem Kopf gegangen, als er zum ersten Mal Kakanien, das kommt ja auch sehr am Anfang auch gleich vor, dass er das nicht in der echten Welt meint, dass er es ist irgendwo ganz fern weg in Kakanien, dass es so ein bisschen, wie soll ich sagen, so eine
Traumort.
Fantasiewelt ist, ja. Also, dass das nicht
Fantasiewelt,
wirklich
ja.
Österreich ist, aber er sagt dann auch irgendwann wirklich K&K und Österreich, oder? Und dann dachte ich mir so, hä, was ist jetzt? Das fand ich auch nicht ganz überzeugend. Also, entscheid dich mal. Also, entweder nennst du es Kakanien und spielt woanders, oder nennst du es K&K-Monarchie und dann spielst du in Österreich. Ich fand das ein bisschen nicht so gut, aber naja.
Ja, wir
Mir
lernen
ist
eine
es.
Gesellschaft kennen, die wahrscheinlich schon ihren Zenit so überschritten hat. So ein bisschen letztes Aufbäumen. Man merkt die Regeln, die vorher da standen, die Ideale, die vorher da waren, die Konventionen, die sind aus einer Zeit, die nicht mehr so da ist. Der technische Fortschritt ist vorangegangen. Die
Wie
Naturwissenschaften haben neue.
wie bei Leinsdorf, oder? Der ist einer von der alten Garde, der will immer mit seinem Titel angesprochen werden, mit seiner Verehrtesten und was weiß ich. Und in der heutigen und in der damaligen Welt, wieder in der modernen Welt, ist das nicht notwendig. Und man muss nicht mit Adeltiteln, sondern vielleicht mit technischen Titeln angesprochen werden, wie Doktor oder Professor oder also ich, Ingenieur, also wie ist es, Dippeling oder so. Das ist viel wichtiger, als jetzt irgendwie einen Adelstitel zu haben.
Ja, und hier ist es jetzt so, dass, also es ist alles ja ziemlich distanziert und deterministisch geschrieben und es läuft alles auf eine, man merkt, die alten Regeln funktionieren nicht mehr und entweder das Ganze führt jetzt in eine große Katastrophe, Erster Weltkrieg, Fragezeichen,
Ja, zum
oder eigentlich ein
Beispiel.
Ausrufezeichen, ganz klares Ausrufezeichen. Oder man kriegt irgendwie noch die Kurve und lernt mit diesen neuen Regeln zu spielen. Ich meine, das wurde nach dem Ersten Weltkrieg noch sehr großen Teil geschrieben. Ich glaube, man hat schon gewusst, worauf es hinausläuft.
Ja, yeah, also es ist teilweise aus dem Blickfeld geschrieben, dass man weiß, dass es aufhört. Diese Welt. Also das ist
Also ein
ganz
bisschen
klar
dann so
eigentlich.
gesehen eine Erklärung, warum es so weit gekommen ist. Warum musstest du dieser Katastrophe, dieser
Ja.
Urkatastrophe, habe ich mal genannt, kommen.
Ja. Des zweiten Welt, des 19., des 20. Jahrhunderts ist der Schuss in Sarajevo auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand. Ich finde, dass dieser Satz allein schon zeigt, warum die damalige Welt nicht funktionieren konnte. Und Ulrich selbst ist auch irgendwo ein Abbild der Gesellschaft. Er ist von alten Kräften, seinem Vater, bedingt, was er machen soll und wo er hin soll und so weiter. Er verkörpert ja eigentlich diese Welt wie kein zweiter. Er ist irgendwie Militarist, dann ist er auch noch Ingenieur, das ist jetzt dieser moderne Teil davon, oder? Und dann haben wir auch noch Mathematiker, irgendwie so die allgemeine Wahrheit vielleicht, keine Ahnung. Und damit hat er auch einfach ein Problem. Also er hat so viele Seelen in der Brust und kann sich nicht entscheiden oder hat er überhaupt eine in der Brust, keine Ahnung.
Goethe
Also
sagen
es kommt
würde.
ja auch irgendwie nicht raus. Und die Frage ist dann, er sucht ja nach sich selbst irgendwo. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht ein Hauptthema in dem Buch. Was sucht er? Sucht er, also ein Thema ist natürlich die Gesellschaft. Musil will seine Gedanken loswerden und die Gesellschaft beschreiben. Aber ich meine, man muss sich auch nachfragen, warum hat das überhaupt Musil geschrieben? Was sucht er in diesem Buch? Warum will er das überhaupt schreiben? Ich meine, Ulrich will ja sich eine Pause vom Leben ein bisschen nehmen. Und er weiß ja nicht wirklich, wer er ist.
Auch
Er hat
schon
gemerkt.
super ironisch ist. Eine Pause vom Leben kann man ja sicher nicht nehmen.
Urlaub vom Leben, dachte ich, okay, was willst du dich umbringen? Weiß nicht, das ist nicht so ganz sinnvoll. Er hat
Man hätte
gemerkt,
ein bisschen
dass er.
Urlaub fürs Gehirn machen können, aber das ist was anderes.
Ja, das ist was anderes. Da kann er keine Mathematik machen. Er hat gemerkt, dass er nur ein Teil dieser Gesellschaft ist und irgendwie nicht sein eigener Mensch. Also der wird ja irgendwie hier rumgeschubst. Der Musil hat ja auch so einen deterministischen Schreibstil, wie wir es schon bei Törleß hatten, oder? Das ist ein bisschen distanziert und ja, als auch in der dritten Person. Und ja, er ist jetzt in dieser Gesellschaft und wir erkennen es ja irgendwie von Nietzsche mit seinen eigenen Werten, sich finden, damit er mit sein eigenes Leben definieren kann und so weiter. Und so ist es vielleicht für ihn auch mit den Eigenschaften, dass er für sich selbst ein Leben, eine Persönlichkeit erschaffen will. Aber er schafft es gar nicht, weil er die ganze Zeit in dieser Parallelaktion verwurschtelt ist. Er will ja auch, also Nietzsche meinte ja auch, man soll ja die Werte eben nicht annehmen von der Gesellschaft, sondern seinen eigenen erschaffen. Und jetzt sucht Musil in einer Gesellschaft, die ihn gemacht hat, in der er sich sicher fühlt, versucht er seine Routinen durchzubrechen und sich nach sich selbst suchen. Funktioniert das überhaupt? Also er nimmt sich extra Zeit, um sein Leben zu untersuchen, wer er ist und so weiter. Und da frage ich mich, kann das überhaupt funktionieren? Kann man irgendwie in seiner Gesellschaft Worte finden, die die Gesellschaft irgendwie kritisieren und neu bilden? Also weißt du, was ich meine? Kann man mit,
nee, weiß ich gerade nicht.
Kann man mit den gleichen Worten was Neues schaffen, sozusagen? Das meine ich vielleicht.
Ach so, du meinst so du meinst, so kann man mit dem alten Werkzeugkasten eine neue Erfindung bauen, so in der Art.
Ja, genau.
Ich glaube schon, oder?
Aber er schafft es ja nicht.
Ach so.
Und es ist klar, dass er es nicht schafft, weil er irgendwie alles hier deterministisch ist. Naja, gut.
Ja, gut. Also ich meine, man kann ja schon mit alten, also okay, einerseits sagen wir vorhin so, ja, alles sind nur Fußnoten zu Plato, andererseits sagen wir so, ja, vielleicht kann man ja schon was Neues erfinden. Ja, natürlich kann man auch was Neues erfinden, so, aber ja.
Das hat mich fast schon ein bisschen, weil die klassische Frage der Moderne ist ja, irgendwie macht das überhaupt alles Sinn? Wir haben einen Zwiespalt in der Brust und wir müssen hier neue Sachen finden und eigentlich ist es ja eigentlich alles sinnlos. Hab dich ein bisschen an Sisyphos erinnert von Camus, oder?
Es ist auch nicht so viel später, ne? Also, wann ist er gestorben? 30?
42, ja.
42 ist er erst gestorben?
Ja.
Ja, guck mal, dann ist es ja nur 10 Jahre Unterschied.
Wann ist Sisyphos?
49?
Nein.
Dann ist es sogar nicht mal. Echt? Also, das ist ja genau die Zeit dann.
42, was? Hä? Der Mythos des Sisyphos ist 1942 erschienen.
Krass, okay.
Das ist im Todesjahr von, ja.
Ja, guck mal, dann hat er ja sogar noch gelebt, als das rausgekommen ist. Also.
Oktober 42, jetzt müsste man ganz nach, jetzt müsste man nachschauen, wann der Mann und wann Musil gestorben ist. Genau. Robert Musil ist im April 42 gestorben. Mensch, nicht ganz.
Da war es ja schon geschrieben, also es wird ja nur erst später veröffentlicht, wahrscheinlich.
Ja, ja. Aber hier, wir haben Ulrich, jemanden, der irgendwo gegen das Leben rebelliert, versucht, eine Auszeit vom Leben zu nehmen und sich dann irgendwie seine eigenen Eigenschaften zu suchen. Und wir hatten ja dieses Aufbäumen gegen das Leben, das ist ja typisch Sisyphos.
Wir sind ja auf was ganz was Großen auf der Spur, ne? Ist Robert Musil der erste Existenzialist gewesen?
Das könnte schon gut sein, ne? Also,
ist Robert Musil die Verkörperung des deutschen, österreichischen, kaukasischen Existenzialismus?
Also Ulrich stellt auf jeden Fall sehr viele existenzialistische Fragen und natürlich auch nihilistische Fragen. Der ist ja auch mit Nietzsche immer ganz groß dabei.
Stimmt, Nietzsche wird hier auch mehrmals in der Mann und Eigenschaften zitiert. Ich glaube, es war Diotima oder Bonadea, die haben wir auch nicht erwähnt, weil hat nicht so viel zur Handlung beigetragen. Ist auch eine Person, die da halt ab und zu vorkommt. Eine von den beiden, ich weiß gar nicht mehr wer, liest immer Nietzsche und ist da super into Nietzsche.
Cool. Ah ja, auf jeden Fall haben wir hier natürlich auch.
Ich habe vorhin, das ist ein bisschen off-topic jetzt, aber ich habe vorhin mal, weil ich mit dem Feuerbach wirklich so war, so, ja. Irgendwie bin ich mir sicher, dass das da vorgekommen ist, aber irgendwie bin ich mir auch gar nicht sicher, habe ich mal so eine Namensliste zu den meinen Eigenschaften mir einfach von ChatGPT mal ausgeben lassen. Und ich habe tatsächlich Feuerbach nicht drin gefunden, also vielleicht muss ich das zurückgeben, vielleicht ist ja auch einfach nicht drin vorgekommen. Ja. Mein Kopf hat das irgendwie da reingebastelt.
Aber gab es nicht irgendwo eine Szene, wo ein paar Philosophen irgendwie miteinander reden, oder bin ich da komplett falsch?
Ey, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur ChatGPT ist, der einfach immer eine Antwort gibt, egal was man ihn fragt. Es gibt so viele Personen, die da einfach vorkommen. Ich fand es richtig krass. Zum Beispiel irgendwie so einen Namen habe ich dann gelesen wie Soliman. Ich könnte gut sein, dass ich
Doch, ja.
Feuerbrand mit Soliman verwechselt habe. Boah, also ich meine, es ist schon ein bisschen her, aber ich weiß, dass der auch drin vorkam. Ich kann absolut nicht mehr sagen, was der jetzt genau wo gemacht hat. Also der ist anscheinend auch irgendwie. Also ich bekomme gerade so grob irgendwelche Vorstellungen, was
Flashbacks.
der gewesen sein hätte können, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich ihn jetzt mit anderen Büchern verwechsel.
Jetzt die Frage, was ist besser, deine Erinnerung oder ChatGPT? Naja, egal. Wir kommen immer wieder zurück zu der Mann ohne Eigenschaften. Also, jetzt ist die Frage, ist er ein Mann ohne Eigenschaften, weil er einfach keine Eigenschaften hat und deswegen kann er sie gar nicht finden? Oder ist er ein Mann ohne Eigenschaften, weil er keine Eigenschaften hat, sie zu finden? Also hat er gar nicht die Fähigkeiten, Eigenschaften zu finden. Also gar keine Eigenschaften, um Eigenschaften zu finden. Bisschen komisch formuliert, aber verstehst du, was ich meine? Nein.
Grob.
Also, wir kriegen ja irgendwie nicht so wirklich viel von Ulrich mit. Ich könnte den gar nicht beschreiben als Mensch, nur dass er halt ein
Ja.
bisschen komisch ist und dass er sich irgendwie komplett durchwurschtelt die ganze Zeit
Er
und
ist auch super passiv,
alles.
ne? Irgendwie.
Er ist super passiv, mega passiv. Also,
Er
er
macht da
hat
ja
selber
gar
gar
nichts.
keine. Ja.
Er ist im
Also, er hat
Urlaub,
gar keine
gut. Er ist im Urlaub.
Eigenschaften. Ja, aber in Wien, okay, gut, das ist jetzt nicht das Problem, aber ja, keine Ahnung. Also, er ist jetzt irgendwie keine Eigenschaften, weil er. Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Oder kann das halt einfach nicht, kriegt es einfach nicht hin. Na gut. Die Frage ist auch, was ich mir gestellt habe: Der macht jetzt eine Pause im Leben. Sind wir weitergekommen in 100 Jahren? Machen ja Leute immer noch eine Pause nach, meistens nach der Schule. Gut, Ulrich hat jetzt 50 Jahre gebraucht, aber da stehen sie halt in der Quarter-Life-Crisis oder Eighth-Life-Crisis und hier haben wir dann jemanden, der in der Midlife-Crisis ist. Also ich find, weiß nicht ganz, so ganz,
Wie alt ist
ob
der
das
Ulrich?
was Neues
Ich
ist.
weiß nicht, ob es vorkommt. Wie alt ist
Ja,
der?
bestimmt 40 oder so, also sicher,
Ich weiß nicht, ob in
mindestens.
der damaligen Zeit das Midlife war, wollte ich nur sagen. Vielleicht war es eher die
Ja, okay.
Endlife-Crisis.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Aber
Naja.
was mich, ich meine, wenn wir Musil mit hernehmen, der ist 60, 62 geworden, glaube ich, irgendwas so. Und der ist ja auch, der hat in der Mitte von seinem Leben das angefangen zu schreiben, oder? Und warum hat er diese Gedanken? Wenn wir von Ulrichs Gedanken auf Musils Gedanken schließen, stellt sich mir schon diese Frage. Warum hat Robert Musil eine Midlife-Crisis? Und warum muss ich das lesen? Das ist eine andere Frage. Aber vielleicht hat Musil selbst nicht das im Leben erreicht, was er sich vorgenommen hatte. Vielleicht hat er sich vorgenommen, so, ich möchte jetzt kein bürgerliches Leben führen und dann werde ich ganz berühmt. Er will ein großer Mensch werden, hat es nicht geschafft und deswegen hat er sich Ulrich ausgedacht und
Ironischerweise
lebt
hat er
einfach
es ja
nicht.
dadurch geschafft.
Ja.
Also wir reden jetzt noch über ihn.
Das ist schon irgendwie komisch.
Aber er kriegt es halt auch
Und
nicht mehr mit.
ja, na gut, ja, das ist so blöd.
Das
Warum denkt Robert?
ist ja oft diese Ironie, ne? Dass so Leute, die während ihrer Lebzeit ultra bekannt sind, jeder kennt die. Wir heutzutage sind so, hä? Wer ist das? Noch nie
Stefan
gehört?
Zweig zum Beispiel.
Ja, okay. Aber die Schachtelwelle kennt man ja
Der
schon
war.
noch.
Ich kannte den nicht vorher. Gut, ich kannte auch nicht Robert Musil vorher, aber die sind ungefähr
Ja,
auf dem
aber auf
gleichen
jeden Fall halt,
Level.
dann hast du irgendwelche Leute, die während ihrer Lebzeit ultra unbekannt waren. War nicht Van Gogh auch so oder so?
Ja, Van Gogh zum Beispiel.
Ja, und die dann halt
Ja, aber es
später
gibt auch
ultra bekannt
genügend
sind.
Leute, die super bekannt waren und dann immer noch super bekannt sind. Also da gibt es ja alle Beispiele.
Napoleon zum Beispiel.
Zum Beispiel
Okay.
Napoleon.
Oder andere
Egal, auf
Österreicher.
jeden Fall. Napoleon war nicht Österreicher, was? Also,
Nee,
oder ein anderen
Musil jetzt.
Österreicher zum Beispiel, der war auch sehr bekannt, ja.
Auch
So,
Künstler.
warum denkt Robert Musil über das Leben und die Zeit, die er gelebt hat, nach? Das stelle ich mir schon auch, weil das ist zu dem Erscheinen des Buches, war das schon mindestens 20 Jahre vorbei. Also, warum, oder ja, das ist ein bisschen schwierig. Er kritisiert ja stark die Gesellschaftsstruktur irgendwo, dass es alles so rigide ist und dass es irgendwie und das alles ein bisschen blöd ist. Aber er ist ja auch selbst Teil davon. Er war und auch sehr ambitioniert. Er war ja Teil des Militärs. Er war ja auch Ingenieur und alles Mögliche. Also er hat das ja krass mitgelebt und auch irgendwo gut empfunden. Ich verstehe, ich finde es ein bisschen komisch. Also der Roman einerseits und Musil selber auch. Deswegen frage ich mich auch, was will dieses Buch? Also es ist einerseits eine Kritik an der Gesellschaft. Dafür kommt der Roman auch viel zu spät raus, dass das irgendwas hätte verändern können. Beschreibung der alten Verhältnisse, okay, gut, die beschriebene Zeit, so, Situation, Neudeutsch, würde ich sagen, diese Bubble da, in der es sich da befindet, die finde ich ein bisschen irrelevant, weil es ist irgendwie eine abgefuckte hohe elitäre Schicht, die nichts zu schissen bekommt und die auch in der Zeit ein bisschen irrelevant ist, weil sie ja nichts hinbekommt.
Die aber super einflussreich ist.
Ja, aber sie kriegt ja nichts hin. Dann kann sie ja nicht einflussreich sein.
Ja, okay. Die einflussreich sein könnte.
Ja, aber es ist ja nicht egal. Ja, gut, das verstehe ich.
Das ist ja vielleicht auch ein bisschen eine Kritik dann an der Obrigkeit. So, sie könnte sie viel machen, macht sie aber
nicht. Ja, die gibt es ja nicht mehr. Da hat er einfach 30 Jahre zu spät rausgegeben, um da irgendwas zu verändern.
Ich finde es auch irgendwie lustig, wie die alle miteinander verwandt sind. Also, auch wenn sie nicht, nicht adelig sind, so, oder erst in Adelstand erhoben wurden, so, treffen sie sich dann in dem Haus, die Cousine, mit dem Mann von der Cousine und irgendwie. Ja, dann kommt die dazu, dann kommt der dazu und der ist der 16. Cousin dritten Grades von dem. Und irgendwie arbeiten sie auch alle nix.
Die haben ja alle Geld, weil sie adelig sind. So, und jetzt ist die letzte Frage. Gut, es ist natürlich sehr philosophisch und es gibt sehr viele Essays drin. Warum die ganzen Beschreibungen der Charaktere und deren Interaktion, um es spannend und anschaulich zu machen? Ich glaube, das können wir vergessen. Also ich meine, das macht es ja eigentlich nur länger und uninteressanter, dass die ganzen Leute beschrieben werden, oder? Sie kehren dann nach Wien zurück. Die Parallelaktion ist immer noch nicht weitergekommen, obwohl sie nur handeln wollten. Aber man kann ja nicht handeln, wenn man nichts weiß. Naja, gut, passiert halt. Also die drehen sich. Ja, das ist ein bisschen, da drehen sich ein bisschen.
Die Parole der Tat aus und haben aber eigentlich gar keinen Plan, was sie jetzt tun wollen.
Ja, genau. Weiß mal schauen, mich würde interessieren, ob es so ein deutsches Pendant zu Meinung und Eigenschaften gibt, wo es dann die echte Aktion beschrieben wird. Aber ein anderes Thema.
Was?
Ulrich und Agathe kleben förmlich aneinander, weil so eine erotisch nicht ausgelebte Spannung entsteht. Also die stehen schon irgendwie aufeinander, aber es sind ja Bruder und Schwester, also darf man ja eigentlich nicht.
Bisschen inzestuös.
Ziemlich. Über Briefe streiten sie mit Hagauer, ob Agathes Handeln nun jetzt richtig war oder nicht, ob sie jetzt bei Ulrich bleiben darf oder nicht. Einmal ist sie enttäuscht von Ulrichs geringer Anteilnahme und läuft weg, um sich umzubringen, kommt dann aber wieder und beide besuchen eine große Veranstaltung bei Tutsi, um die Parallelaktion wieder zu entwecken, aber das klappt nicht. Ein Gespräch von Ulrich und Agathe wird Diotima und Arnheim gestört. Daraufhin verlässt Agathe alleine und unbemerkt das Haus. Und das ist das Ende. Also ich finde es irgendwie sehr ironisch, dass in dem Moment, wo die Parallelaktion werden soll, das Buch aufhört. Sehr gut.
Also es ist ja ein Fragment, ne? Wie gesagt, er hat noch an seinem Todestag dann geschrieben, er wurde quasi vom Tod daran gehindert, das Buch fertig zu schreiben, was ja auch irgendwie ein bisschen heftig ist, wenn man sich so überlegt. Man sagt auch, das ist sein Hauptwerk, sein Lebenswerk quasi.
Magnum Opus, ich glaube, passt das so gut wie hier.
Ja, stimmt, ja. Gut, es ist einiges passiert. Ich glaube, wir haben jetzt natürlich ultra viel weggelassen mit der Zusammenfassung. Ja. Es gibt zum Beispiel, wir haben am Anfang Moosbräu kurz erwähnt, noch eine Szene, kann ich vielleicht kurz noch erzählen, die kommt einfach zwischen reingeschoben, hat aber nichts mit dem Rest kurz zu tun, wo Clarisse dann Moosbrugger auch befreit und irgendwie bei einem anderen Mädchen in einem Haus irgendwie rausschmuggelt und den dann leben lässt und sie dann aber alleine lässt mit ganz viel Geld. Und dann Moosbrugger sich irgendwie mit diesem Mädchen dann irgendwie Sachen anfängt. Ein bisschen komisch, wie gesagt, das ist aus dem Zusammenhang hier ein bisschen rausgerissen. Gegen Ende geht auch ganz viel so selbstreflektives Zeug ab. Da ist dann gar nicht mehr so wirklich jetzt die Geschichte, sondern dann kommt eher so, warum sollte man überhaupt so ein Buch schreiben, solche Fragen, was, jetzt ist das Buch durchgelesen oder ja, wie, einfach so große, selbstreflektiv-analytische Fragen, ich kann dir jetzt gar nicht groß zusammenfassen, die lassen sich auch gar nicht groß zusammenfassen. Zu der eigentlichen Story ist das jetzt dann nicht mehr so ganz zutragend. Ich glaube, es gibt aber einiges zu besprechen, was diese Story angeht. Da werden wir jetzt, uns jetzt größtenteils darauf beschränken und versuchen, das mal zu analysieren und zu interpretieren, zumindest soweit es geht. Also es ist ja sehr viel, da muss man natürlich sehr viel auch jetzt bei der Analyse weglassen. Was lässt sich generell zum Aufbau und zum Stil sagen?
Ja, also wie du sagst, also es hat auf der einen Seite natürlich sehr viele Handlungssachen, die wir jetzt gerade vorgetragen haben, aber es gibt natürlich auch sehr viele Nicht-Handlungssachen, wo einfach nur Gedanken geteilt werden, so Metasachen. Also das sind eigentlich immer nur ein bisschen Handlung und dann kommt ein Essay sozusagen. Also da wird sehr viel gedacht und geredet.
Ja.
Und
Ulrich zum Beispiel ist sehr selbstreflektiv, überlegt dann sich immer irgendwelche, nimmt sich einen gesellschaftlichen Aspekt raus und schreibt dann quasi seine Gedanken auf und dann ist der Gedanke zu Ende gedacht, dann geht die Handlung weiter oder so.
Ja, ja. Und das sind auch
oder,
auf jeden
oder Fall. Oder sie führen ein Gespräch oder sowas und in dem Gespräch wird was diskutiert. Das bringt natürlich nicht die Handlung voran, aber es sind halt ein Gedankenaustausch mit interessanten Gedanken.
Ja. Also mal das mehr, muss man festhalten. Ja, aber muss man echt festhalten, dass dort sehr viele interessante Ideen vorgestellt werden. Und wenn man sich das dann durchliest, denkt man sich, ah ja, da könnte man eigentlich echt. Ich weiß nicht, ob man da jetzt Wissen rausziehen will oder so, aber man kann sich auf jeden Fall Gedanken abholen und anfangen, dort danach zu denken.
Oder eine Denkweise aneignen.
Zum Beispiel auch.
Gucken, also, wie haben jetzt zum Beispiel Leute vor 100 Jahren hier gedacht?
So, was will dieses Buch natürlich? Das ist die Frage, ist es natürlich eine. Nee.
Da war ich noch da.
Ja.
Also du.
Ja. Also das Buch hat ja sehr viele philosophische Gedanken und ist eigentlich, wenn man es grob nimmt, eine Essay-Sammlung mit ganz vielen Beschreibungen der Charaktere und deren Interaktion. Aber warum ist das notwendig? Wenn man ein Essay schreiben will oder ein Philosophiebuch, warum muss man die Interaktion und die ganzen Charaktere einmachen? Da kann man auch einfach, keine Ahnung, ein Gespräch die ganze Zeit machen, wie es Plato macht. Hahaha, Plato der Staat. Also das ist ja, da wird ja auch nicht die Charaktere beschrieben, oder? Im Staat. Da frage ich mich, warum machen wir das?
Wenn vorausgesetzt, dass man die einfach kennt. Obwohl es einfach nur Dudes sind.
So, und da frage ich mich, warum wird diese Beschreibung vorgenommen? Weil es spannend und anschaulich zu machen ist? Ich glaube ja nicht. Also das können wir ein bisschen vergessen. Ich glaube, insgesamt, das Buch will ein bisschen zu viel. Es will alles sein und schafft es auch, aber genau das ist das Problem. Es ist einfach zu viel, weil nun mal die Realität so kompliziert ist, dass man sie einfach so groß, dass sie zu groß ist. Es gibt ein ganz interessantes Kurzgeschichte von Jorges, glaube ich. Die heißt, da geht es um ein Land, in dem Kartografie so ausgereift ist, dass nur die beste Karte aller Zeiten genügen kann. Und was ist die Karte, beste Karte? Eine 1:1 Karte. Die bringt aber nichts, weil die ja nicht abstrahiert und dann ist ja, dann bringt die ja keinen Erkenntnisgewinn, wenn man auch nur das Vorhandene repliziert.
Ja.
Und irgendwie so fühle ich mich beim Roman ein bisschen. Also der abstrahiert natürlich sehr viel, aber das Buch hat auch 1000 Seiten. Das bringt nichts.
Der Bericht ist zu lang. Auch für so naturwissenschaftliche, ingenieursmäßige Überlegungen, wenn es um Modelle geht, ne? Weil genau wie eine Karte ist es ja auch mit einem Modell. Ein Modell ist ja immer eine Abstraktion der Wirklichkeit. Und um das genaueste Modell der Welt zu bauen, muss man es eigentlich in echt durchführen.
Ja. Das hatte ich auch fast in meiner Bachelorarbeit geschrieben, weil da geht es auch ein bisschen um Modelle. Aber gut, anderes Thema. Konrad. Ich habe jetzt ein bisschen was zum Buch gesagt. Was würdest du daraus mitnehmen aus 1000 Seiten? Ich hoffe, du schreibst 1000 jetzt. 2000 Seiten.
Nee, ich abstrahiere jetzt Buch. Sehr viel.
Sehr gut.
Ja.
Umso besser.
Ja, was habe ich daraus mitgenommen? Und das war, finde ich, oftmals, gerade wenn man das jetzt so mit der Roboterstimme hört, gar nicht mal unbedingt das, was jetzt in dem Buch selber diskutiert wurde, sondern eher das, woran mich das Buch zum Denken angeregt hat. Natürlich hört man sich das an, hat dann, oder liest es, und hat dann kommt immer auf ein bestimmtes Thema drauf hingewiesen und denkt dann, während man das hört oder liest, noch selber darüber nach. Und deswegen, ich weiß es nicht, inwieweit das, was ich hier für mich aus dem Buch mitgenommen habe, was ich für mich in dieses Buch reininterpretiere, jetzt da wirklich so steht und wirklich am Text so belegt ist. Aber das ist auf jeden Fall das, was es mir gebracht hat, das zu lesen. Und zwar, all diese Essays und so sind für mich immer, die haben zwar unterschiedliche Aspekte rausgearbeitet, aber sind dann doch immer so ein bisschen auf das Gleiche rausgelaufen. Die hatten irgendwie immer das gleiche Ergebnis, zu was diese Essays dann gekommen sind, diese Überlegungen. Und zwar verdeutlicht dieses Buch ultimativ, dass alle Überlegungen, die man so haben kann bezüglich den verschiedensten Sachen, letztlich so ein bisschen ins Leere laufen. Dass egal, wer man ist und wie stark man sich anstrengt, man quasi nie zu einem endgültigen Ergebnis kommen kann. Alles, was so Halt geben könnte, wie es man vorher noch hatte, vor der Moderne, mit irgendwie irgendwelchen Idealen, mit irgendwelchen bürgerlichen Idealen, mit irgendwelchen klassischen Idealen im alten Griechenland oder sowas, was die Religion einem vielleicht geben konnte für Werte, das funktioniert in dieser neuen, modernen Welt nicht mehr. Und es ist, wenn man dann so ein Ideal mal hat, eigentlich nur Einbildung und Verklärung. Also zum Beispiel jetzt, wenn man irgendeine Ideologie anhängt, sei es rechts oder links zu der damaligen Zeit oder heute noch. Es zeigt aber irgendwie auch, dass es eigentlich fast noch schlimmer ist, wenn man sich an gar nichts festhält und gar nicht erst versucht, da irgendwie sich eine gedankliche Ordnung aufzubauen. Also dass man schon schauen soll, okay, ich baue mir jetzt irgendwas auf, aber ich weiß auch gleichzeitig, dass das, was ich aufbaue, nicht absolut und nicht endgültig ist. Und dass es eigentlich darauf ankommt, sich dies bewusst zu sein, dass man quasi nichts Absolutes, Endgültiges schaffen kann und dass man nur immer am Versuchen ist, dass alles, was man sich da für Modelle aufbaut, wie du sagst, nur eine Abstraktion ist, dass man immer nur am Versuchen ist und dass man dadurch, dass man sich das bewusst ist, die Möglichkeit bekommen kann, mit diesen Gedanken, zum Beispiel, wie es jetzt hier Musi oft macht, ein bisschen ironisch zu spielen und durch dieses Spielen die Zeit dann zu genießen. Also das ist ein bisschen groß philosophisch hergeholt, wie auch immer, aber das habe ich da so rausgezogen und auch so ein bisschen die Warnung, andernfalls, wenn man das nicht macht, wenn man nicht lernt, mit diesen Gedanken zu spielen, wenn man nicht lernt, sich dieser Verwirrung bewusst zu sein, dann kann diese Verwirrung, nicht Verwirrung bewusst zu sein, sondern dieser Zwiespältigkeit, dieser Dilemma bewusst zu sein, dann kann dies zu einer Verwirrung führen und diese Verwirrung der Moderne kann dann nur in der Katastrophe, wie zum Beispiel jetzt dem Ersten Weltkrieg, führen. Und das will man natürlich nicht für sein Leben, dass da man in einer Katastrophe endet, sondern man will natürlich ein glückliches, hedonistisches, im Sinne des einen alten, anderen alten Griechen da, nicht im Sinne des Hedonismus, führen. Man will eine gute Zeit haben und deswegen, ja, sollte man lernen, so zu spielen. Das habe ich daraus mitgenommen, dass meine Meinung, meine Interpretation zu diesem Buch. Ja, das heißt Meinung. Meinung ist ja nicht. Was sind meine Gedanken zu diesem Buch? Was hast du dir denn gedacht? Was hast du aus 1000 Seiten mitgenommen? Was hat die Roboterstimme dir erzählt?
Also erstmal zu meiner Meinung zum Buch generell. Also ich finde, man kann schon sehr viel aus dem Buch mitnehmen, aber ich weiß nicht so ganz, ob ich das als philosophisches Buch deklarieren würde. Es ist für mich eher eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Meinungen, die irgendwo schon richtig sind vielleicht und auch schon begründet sind, aber eigentlich immer nur noch Behauptungen. Also selbst die Begründungen sind immer nur noch Behauptungen. Und wirklich Belegung ist einfach nur, man muss praktisch Musik glauben, dass das so ist. Es gab so manchmal Momente, wo er irgendeinen Sachverhalt der Welt dargestellt hat, wo ich mir denke so, ja, also es ist schon irgendwie so, aber man kann es auch einfach anders sehen und dann würde ich nicht auf die gleiche Schlussfolgerung kommen. Und es ist interessant, sich mal da ja auch damit zu beschäftigen, wie jemand anderes die Welt sieht und auch vor 100 Jahren gesehen hat, oder?
Das ist eine Zeitkapsel, ja.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das so gelobt wird, weil es eben eine Zeitkapsel ist. Und es sind ja auch sehr interessante Ideen dabei. Und die gehen eben auf die Analyse des Menschen. Ich weiß nicht so ganz, auf die Gesellschaft. Ich finde, da ist ein bisschen zu sehr, da ist noch zu wenig die Gesellschaft im Ganzen abgebildet. Also wir sehen einfach nur Menschen und deren Interaktionen, aber nicht irgendwie eine Gesellschaft an sich, oder bin ich da irgendwie
Es ist
falsch?
eine
Weißt du, was ich meine?
Blase, ne?
Ja, es ist eine
Wie du
Blase
gemeint hast.
und ja, Bubble.
Elitäre
Da
Blase,
ging,
ja.
ja. Und deswegen wird es auch, glaube ich, nicht seine Aktualität verlieren, weil Menschen bleiben erstmal immer gleich. Menschen haben eigentlich immer die gleichen Probleme. Deswegen können wir Plato noch lesen und wir denken immer noch, ah ja, eigentlich ganz interessant, was der schreibt. Und nicht so, ah, das ist 1000 Jahre alt oder fast 2000, 2500 Jahre alt. Und das ist gar nicht mehr relevant für uns. Ich glaube, genau so ein Buch ist das, dass man es das in 1000 Jahren noch lesen könnte und denkt sich so, naja, also das und das ist jetzt nicht mehr ganz richtig, aber so das eine oder andere könnte ich mich auch so fühlen oder fühle ich mich auch.
Das ist ja genau das,
Ich
was
finde
große
es.
Literatur ausmacht, oder? Was Literatur von
Ja.
Schund unterscheidet, dass das eine überzeitliche Wahrheiten hat, während das andere man 100 Jahre später sich denkt, was?
Ich finde es auch interessant, dass sich dem Thema angenähert wird, dass, also, das ist, ich weiß, das sage ich sehr häufig, aber hier finde ich es nochmal sehr zutreffend, dass das Buch das Leben illustriert. Und hier ist der Aspekt des Lebens ganz illustriert, dass man sich was vornimmt, zum Beispiel jetzt hier ein Jahr Auszeit nehmen, aber dann macht das Leben einen Strich durch die Rechnung. Man ist vom Leben so hilflos ausgeliefert ein bisschen, so, man weiß gar nicht, was man wirklich machen soll. Man hat ja keine Eigenschaften, die man ausleben kann. Man gerät in irgendwelche Situationen, die ja der Vater einem vorschreibt. Die muss man ja machen, weil man ist ja in irgendwelchen Abhängigkeiten und Verpflichtungen verwickelt, ohne dass man es das wirklich wollte. Und so plätschert das Leben und das Buch einfach vor sich hin. Und man denkt sich so, ja, es macht ja alles Sinn, aber worum geht es eigentlich? Naja, worum geht es im Leben? Genau um Menschen und Interaktionen und irgendwas, aber nichts Wirkliches. Und wenn man das ein bisschen als Parabel fürs Leben sieht, finde ich, ist es trotzdem noch zu lang.
Der war gut platziert. Der war gut platziert. Das
Und
muss ich dir
deswegen würde ich
lassen.
sagen, deswegen,
Der war sehr gut.
deswegen muss ich sagen, hören wir auch langsam mal auf.
Es ist aber auch, also weil wir uns immer aufregen, dass es so lang ist, es ist aber auch mal gut, sich wirklich so lange mit einem Ding zu beschäftigen, ne?
Ja.
Also, das muss man
Und den
ja.
Gedanken von einer Person.
Ja, also das muss man ja auch mal. Also, der hat sich da hingesetzt und hat dann halt wirklich dieses Buch geschrieben. Das muss man sich halt auch mal überlegen. Der hat das quasi für uns geschrieben. Das ist auch für sich geschrieben wahrscheinlich, aber so, das war ja für den auch anstrengend.
Ja, also man muss auch wirklich festhalten, dass er schon sehr dabei war. Also, ja, das muss man echt lassen.
Na gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier komplett aufhören, wir lassen unsere Werke, diese Folge hier, nämlich nicht fragmenthaft zurück, sondern wir schließen die richtig ab und zum Abschluss stellen wir uns immer noch eine Abschlussfrage. Und da würde ich jetzt einfach mal weitermachen, oder?
Ja, mach das.
Ja, und zwar würde ich gerne mit dir ein bisschen weiter drüber reden, über dieses Buch auf einer Metaebene quasi.
Aha.
Und zwar, würde ich einfach fragen, würdest du es weiterempfehlen? Das würde mich sehr interessieren. So ein bisschen, also ist jetzt nicht klassische Abschlussfrage, wie wir es machen, aber so ein bisschen so
Wir
einfach
müssen auch später
nochmal.
noch sagen, was wir müssen die auch noch ranken, die Bücher, ne? Das ist das erste letzte Buch.
Das machen wir beim Dings.
Das ist aber das letzte Buch in der Saga.
Ich habe die
Das
Schwärme
heißt.
aber noch nicht zu Ende gelesen.
Ja, aber das schneiden wir einfach später noch rein, meine ich.
Okay.
Ja. Also ich sage keine Abschlussfrage, das möchte ich nicht sagen. Aber gut, ich sage einfach, passt schon, wir schneiden hier, passt. Also ich würde nicht empfehlen, das Buch ganz zu lesen. Ich glaube, das ist ein bisschen unnötig. Ich würde empfehlen, sich das Buch vielleicht wirklich in Papierform zu kaufen und dann einfach mal ein, zwei Seiten zu lesen oder ein Kapitel mal zu lesen, und dann das auf dem Schrank lesen lässt und dann wirklich 17 Jahre lang durchliest. So. Also das würde ich vielleicht eher empfehlen, weil länger kann man sich es auch nicht geben. Also so die Ausgabe, die ich habe mit 1000 Seiten, da ist halt eine Seite, da braucht man schon einige Zeit, um das zu lesen. Und ich finde, das ist so ein perfektes Buch, wo man so eine Seite lesen kann und 3 Jahre später wieder anfangen kann und irgendwie gefühlt, also man checkt ja sowieso nicht, was passiert und man kann sowieso nicht alles merken. Also da ist es auch egal, was in der vorherigen Seite passiert ist. Und deswegen kann man das richtig schön nehmen, um zu sagen, ich habe jetzt mal 5 Minuten Zeit, lass mal jetzt mal so einen Abschnitt lesen, also einen Absatz lesen und dann passt das. Natürlich hat es auch seinen Charme, wie du meinst, dass man sich so lange mit einem Buch beschäftigt. Aber ich glaube, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, dass wir das verhältnismäßig schnell durchgemacht haben und dass ich mir nicht richtige Notizen machen könnte zu den einzelnen Gedanken. Das finde ich echt ein bisschen schade.
Ja, da möchte ich aber eine Anmerkung machen noch. Und zwar, dafür finde ich das Werk aber auch
nicht gut genug.
Zu irrelevant. Also,
nein, aber die Gedanken sind ja trotzdem gut.
Also, ja, auf jeden Fall. Aber zum Beispiel jetzt die Bibel.
Also ich würde mich nicht nochmal hinsetzen und durchgehen und sagen, okay, die Ideen finde ich eigentlich ganz interessant, sondern ich würde mal random mal durchblättern, mir eine Seite durchlesen, wenn was Interessantes dabei ist, würde ich mir vielleicht nochmal notieren oder so.
Zum Beispiel die Bibel, also die arbeite ich ja wirklich seit Jahren, mehr oder weniger, schon ungefähr genauso, wie du gerade jetzt gemeint hast, durch, also dass ich halt immer mal wieder ein paar Seiten lese, so, da checkt man auch nichts deswegen, nein, Spaß. Also, kommt drauf an, manchmal checkt man wirklich nichts, aber ja, auf jeden Fall, bei der Bibel finde ich es halt absolut quasi das Wert, also ich mache mir jetzt ja auch keine Notizen, ne, aber so, da finde ich das wert, die so langsam durchzuarbeiten, weil die hat halt eine unglaubliche Relevanz, also christliche Religion oder ja auch jüdisch-christliche Religion da, ist ja erst viel Altes Testament, die spielt halt in so vielen Bereichen eine Rolle, dass ich sage, okay, die Bibel ist eines der einflussreichsten Bücher der Welt, wenn nicht das einflussreichste Buch der Welt, das lohnt sich, so durchzuarbeiten. Der Mann der Eigenschaften, ich weiß nicht, inwieweit sich es lohnt. Gut, es ist auch wieder so eine Frage, inwieweit, also wenn man einfach eine gute Zeit hat, das durchzuarbeiten, warum sollte man es nicht machen, ne? Aber jetzt, allein wenn man so irgendwie aus Effektivitätsgründen da drauf schaut oder so, vielleicht sollte man das bei das Buch halt eh nicht machen, weiß ich nicht. Aber irgendwie ist es so ein Gedanke, der bei mir dann mitschwingt, so. Warum sollte ich jetzt, keine Ahnung, 2 Jahre oder so meines Lebens da eine Großzeit darauf verschwenden, das jetzt wirklich intensiv durchzuarbeiten?
Weißt du, wem du die Frage stellen kannst?
Ja, sag.
Richard David Brecht.
Stimmt, er hat es ja gemacht. Aber gut, das hat ja auch einen Zweck, der hat da promoviert drüber.
Ja, aber hätte er was anderes promovieren können.
Haben wir jetzt eigentlich auch promoviert? Ich meine, wir sind ja auch.
Also, ich meine, wenn jemand uns dafür einen Doktortitel verleiht, ich meine, Doktor der Philosophie würde ich jetzt nicht ablehnen, so, ich sag's mal so.
Ja, also es gibt diese Ehrendoktortitel, also wenn jetzt jemand zuhört, der Doktortitel verleihen kann, der oder die, dann würden wir nehmen. Nur so.
Genau. Nur so, wenn es jemand hört. So.
Also, wir haben jetzt die Arbeit geleistet.
Ja.
Wir schlagen uns gerade so selbst
zum Ritter.
Ja, also wir haben jetzt die Arbeit geleistet, jetzt wollen wir auch was, eigentlich, also ich finde, wir können schon was anfordern.
Eigentlich sind wir berechtigt dazu. Es wäre eigentlich unfair, wenn wir nichts bekommen würden. Wir haben uns das durchgelesen, vielleicht war ich in der Hälfte der Zeit auch nur am Schlafen, während die Roboterstimme gesagt hat, aber darum geht's nicht. Ich habe mich jetzt 1,5 Stunden hier hingesetzt und habe das mit dir durchgesprochen und ich finde dafür, das muss man, also ich habe mir auch ein bisschen was aufgeschrieben. Das heißt, nicht alles aus der Nase gezogen.
Genau.
Also das meiste. Aber darum geht es jetzt nicht. Okay.
Das Kapitel ist beendet, würde ich sagen. Das war sowohl der Mann ohne Eigenschaften als auch Robert Musil.
Also ich würde sagen, wir können es nicht zu Ende besprechen, das Buch, weil es ist nicht fertig. Deswegen.
Es geht. Wir können es nicht zu Ende besprechen.
Wir können es nicht zu Ende besprechen.
Geil.
Aber besser wird es bei uns trotzdem nicht.
Wir machen jetzt noch, wie immer, wenn wir einen Autoren zu Ende oder eine Autorin zu Ende haben.
Die Rangliste.
Rangliste, genau. Welche Bücher uns am besten gefallen haben. Naja, zur Bewertung von Musils Werken. Wir haben jetzt ja nicht so viele von ihm besprochen. 3. Ich habe mir auch noch sonst ein bisschen was von ihm angehört. Irgendwie so eine Rede über die Dummheit oder sowas. Die kann ich auch empfehlen.
Habe ich die auch gehört? Habe ich dir die geschickt? Kann das sein? Oder
Also
war
ich
das
kann mich
über,
jetzt nicht
glaubst
erinnern,
du,
dass du
über die
mir die geschickt
Literatur?
hast.
Ich glaube, ich habe das über Literatur angehört.
Ja. Machen wir
Sorry.
nochmal. Geh bitte mal, geh bitte nicht immer so nah ans Mikro, Alter.
Ist das so laut?
Was?
Ist das so laut oder was?
Also, es klingt ja nicht gut.
Ach so.
Es klingt ja da. Wenn ich jetzt ganz nah ans Mikro rangehe und auch ohne Popschutz, dann poppt es halt immer richtig rein ins Mikro.
Sorry.
Aber ich glaube, mit Popschutz, okay, es poppt wirklich weniger, aber poppt immer noch. Und nein, das schneiden wir nicht am Ende der Folge hin. Das Outtake. Ja, zur Bewertung von Musils Werken. Also wir haben jetzt ja nicht so viele von ihm besprochen, nur drei Werke. Ich habe mir noch eine Rede, glaube ich, von ihm angehört über die Dummheit, die er irgendwie zweimal vorgetragen hat. Das war dann eher so in Richtung wissenschaftliche Abhandlung oder sowas, die auch super ausgearbeitet geschrieben war. Die ist schon eine Empfehlung, würde ich sagen, aber ist halt auch in musischer Art verfasst. Also hat schon seine Ausschweifungen und so. Du hast die, glaube ich, auch gehört, oder?
Ja, ich habe auf jeden Fall auch so ein Essay gehört. Ich glaube, es ging da über die Literatur oder sowas. Genau.
Ja.
Es war auf jeden Fall musilhaft, kann man auch sagen.
Auch wenn wir die jetzt nicht besprechen haben und noch nicht besprechen werden, ist ja nicht unser Ding, ist ja keine Literatur. Ich glaube, die fand ich von ihm am besten.
Hören auf jeden Fall.
Zu den Werken, die wir von ihm besprochen haben, mir fällt es echt schwer, da eine Unterscheidung zu treffen, weil sie alle teilweise, also manchmal hatten die alle so Ausschnitte, die ich extrem gefeiert habe. Also beim Zögling zum Beispiel, haben wir in der Folge auch schon gesagt, diese eine Abhandlung, wo sie über Mathematik reden, die fand ich absolut super. Bei hier die Schwärmer gab es diese eine Stelle, wo sie über Ideale geredet haben, die fand ich cool. Oder es gab generell den Vibe am Anfang und die Kostüme und sowas. Gut, das hat jetzt nicht Musik verschuldet, aber diese Art und Weise, wie das da aufgeführt wurde, das fand ich super cool. Bei der Mann und Eigenschaften gab es teilweise Passagen, wo ich mir gedacht habe, Alter, die würde ich mir gerne nochmal durchlesen oder die würde ich mir gerne nochmal irgendwie drüber nachdenken, die ich ultra cool fand. Ich würde aber bei keinem Stück sagen, dass ich das insgesamt super cool fand. Also jetzt, ich vergebe ja immer Noten bei sowas und ich würde sagen, dass es irgendwie schon meiste Zeit immer, auch wenn es super gut ausgearbeitet war, eine 3 war. Also mir hat meiste Zeit nicht so gut gefallen. Es gab aber dann immer wieder so Peaks Richtung 2 oder 1. Und wahrscheinlich am meisten, aber einfach auch, weil es am kürzesten war und so, und am wenigsten komisch und so, hat mir wahrscheinlich noch die Schwärmer gefallen. Aber über eine 3 plus kommt es auch insgesamt nicht hinaus. Also würde ich Musi weiterempfehlen? Ich glaube,
Eigentlich nicht, Digga.
es ist schon, ich finde es schon sehr cool, sich mit der Moderne auseinandergesetzt zu haben. Das ist schon eine sehr andere Art von Literatur, als die mir bisher begegnet ist. Das kann ich schon empfehlen, sich mal damit auseinanderzusetzen. Aber ich hätte jetzt nicht das Bedürfnis, mich zum Beispiel noch mehr, noch tiefer mit Musik auseinanderzusetzen.
Ja,
Noch
also
mehr von denen zu lesen.
das Interessanteste fand ich auf jeden Fall in Turles, weil das war mit 6 Stunden beim Hörbuch noch vertretbar, dass man das macht. Die Schwärmer fand ich ein bisschen langweilig, einfach weil es nur um irgendwelche Beziehungen geht, die sich irgendwie Drama, das fand ich ein bisschen so what, muss ich ganz ehrlich sagen. Beim Turles gab es noch halt, wie du sagst, zum Beispiel dieses Mathematische und auch dieses Heranwachsen, das fand ich auch interessant. Vielleicht bin ich aber nicht alt genug, dass ich bei den Schwärmern mitfühlen kann, dass ich, kann ich, weiß es aber nicht. Die sind auch irgendwie alle Ende 20, Anfang 30 und so. Deswegen, da bin ich einfach vielleicht auch noch nicht. Und der Mann ohne Eigenschaften, ich glaube, das habe ich ja auch schon gesagt, also manche Seiten würde ich gerne nochmal lesen. Oder auch generell kann man schon ein paar Mal lesen. Also Teile davon. Also manche Seiten. Man kann manche Seiten lesen, nicht das ganze Buch ein paar Mal. Ist ein bisschen viel. Ist einfach zu lang. Deswegen, ich glaube, wenn ich jetzt eine Reihenfolge machen müsste, ich würde den Turnus dann in meine Eigenschaften dann die Schwärme machen.
Okay.
Und ja, auch nur, wenn es eine Schulnoten ist, ist es auch erst eine 3. Wie du meinst, kann ich ja auch nur zustimmen. Also, da haben wir, glaube ich, ungefähr die gleiche Meinung davon.
3 Sterne war okay. Kann man machen. Ja gut, haben wir jetzt gemacht. Dann ja. Sind wir jetzt durch mit dem Musil und können uns den nächsten Autorinnen, den nächsten Autoren, der nächsten Autorin widmen. Wollen wir schon einen Hinweis geben?
Also ich krieg bald einen Brechtreiz, wenn ich...
Ja, scheiße, Alter. Besser wird's nicht. Bis zum nächsten Mal sagen Konrad
und Philipp.
Ciao.